Unternehmensstrukturen werden immer komplexer. Nichts läuft mehr ohne klare und deutliche Kommunikation. Informationen müssen von A nach B gebracht, Daten verarbeitet und gemeinsame Ziele definiert werden. Die Verantwortung für diese Prozesse liegt hauptsächlich in der Chefetage. Als Führungskraft ist es also an dir, alle unternehmensinternen Kommunikationsprozesse zu koordinieren und zu moderieren. Reicht es, sich dabei einfach auf die digitalen Medien zu verlassen? Nein, im Gegenteil. Oftmals ist ein persönliches Gespräch wesentlich wirkungsvoller als E-Mails, Chats oder Sprachnachrichten. Wenn du also langfristig erfolgreich führen willst, solltest du unbedingt den direkten Austausch mit deinen Mitarbeitenden suchen. So sieht es auch Helmut Laufer, Experte in Sachen Betriebsmanagement und erfahrener Trainer für Führungskräfte. In seinem Buch »Gut kommunizieren als Führungskraft« geht er verschiedene Situationen durch, in denen die kommunikativen Fähigkeiten von Chefinnen und Vorgesetzten gefragt sind. Ich bin Michelle von Blinkist und stelle dir in den nächsten Minuten die Kerngedanken daraus vor. Legen wir doch gleich los mit einer kleinen Geschichte verschiedener Führungsphilosophien. Autokratisch, demokratisch, situativ. Führungsstile im Wandel der Zeit. Führen heißt, Verantwortung zu tragen. Darin sind sich alle einig. Die Vorstellung davon, was das konkret bedeutet, hat sich im Laufe der Geschichte allerdings immer wieder gewandelt. Bis weit ins 20. Jahrhundert folgten die meisten Unternehmen dem Prinzip des Gehorchens und waren nach Vorbild des Militärs hierarchisch organisiert. Der Fachbegriff dafür lautet autokratischer Führungsstil. Führungskräfte stützen sich auf ihre Fachkompetenz und ihren Wissensvorsprung, aber auch auf ihre amtliche Autorität. In den 1950er Jahren setzte ein allmählicher Wandel ein. Das lag vor allem an der Amerikanisierung der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Der Marshallplan und seine großzügigen Investitionen in den deutschen Markt brachten nicht nur das Wirtschaftswunder mit sich, sondern auch ein neuartiges Arbeitsklima. In den USA war es damals längst üblich, den Faktor Mensch in die Unternehmensplanung mit einzukalkulieren. Die Amerikaner wussten, nur zufriedene und motivierte Mitarbeitende erbringen auch Höchstleistungen. In der Praxis bedeutet das, die Belegschaft in allen unternehmerischen Belangen zu berücksichtigen und sie aktiv in Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Bald begannen auch deutsche Unternehmen mit dem demokratischen Führungsstil zu experimentieren. Anstatt die Geschäfte wie bisher per Befehl von oben nach unten zu delegieren, teilten sie die Verantwortung zunehmend auf und suchten Kompromisse zwischen den Interessen von Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden. Nach und nach setzte sich die Erkenntnis durch, dass eine Mischform aus demokratischem und autoritärem Führungsstil am effektivsten ist. Erfolgreiche Führungspersönlichkeiten zeichnen sich heute vor allem dadurch aus, dass sie ein sicheres Gespür dafür besitzen, wann achtsame Moderation und wann selbstbewusstes Durchgreifen gefordert ist. Diesen Führungsstil nennt man situatives Führen. Ein Beispiel. Stell dir vor, du leitest eine Feuerwache und erhältst den Auftrag, für ein großes öffentliches Gebäude einen Feuernotfallplan auszuarbeiten. Natürlich könntest du dich selbst an den Schreibtisch setzen und einen Leitfaden erstellen. Sinnvoller ist es aber, wenn du auf die Erfahrungen und Ideen deiner Mitarbeitenden zurückgreifst. So stellst du sicher, dass du nichts übersiehst und die gesamte Belegschaft am gleichen Strang zieht. Wirst du hingegen plötzlich zu einem brennenden Haus gerufen, bleibt für demokratisches Abwägen und Diskutieren natürlich keine Zeit. Hier übernimmst du als Führungsperson die Verantwortung und erteilst klare Anweisungen. Kommunikation und Change Management. Die Belegschaft befragen und aktiv beteiligen. Unternehmen, die wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen mit der Zeit gehen. Gar nicht so leicht, denn der Markt ist schnelllebig. Produktionsbedingungen und Kundenbedürfnisse ändern sich heute oft rasend schnell. Für die Unternehmensleitung bedeutet das, sobald bewährte Prozesse zu veralten drohen oder nicht länger die gewünschten Ergebnisse liefern, sind Umstrukturierungen angesagt. Für erfolgreiches Change Management brauchst du viel Fingerspitzengefühl, Denn nichts kann innerhalb eines Unternehmens zu so viel Verunsicherung führen wie Veränderungen. Hier ein paar Tipps, wie du anstehende Veränderungen am besten kommunizierst. Informiere deine Belegschaft immer möglichst frühzeitig darüber, wenn Veränderungen ins Haus stehen. Bedenke, dass einzelne Mitarbeitende möglicherweise emotional darauf reagieren. Oft können schon kleine Modernisierungen im Arbeitsalltag auf Widerstand stoßen. Wenn eine Abteilung, die jahrzehntelang Kundenberatung hieß, über Nacht in Customer Care Backoffice umbenannt wird, kann das langjährigen Mitarbeitenden sauer aufstoßen. Wie du verhinderst, dass sie sich von ihrem Arbeitsplatz entfremden oder womöglich sogar in die innere Kündigung gehen? Nun, zunächst vermittelst du ihnen, welche Vorteile die Umstrukturierung für sie bringt. Zeige ihnen, dass du ihre Bedenken ernst nimmst und an ihrem Input interessiert bist. Ein hilfreiches Tool gerade in der Anfangsphase sind Mitarbeiterbefragungen. Am besten in Form von anonymen Fragebögen, damit sich alle frei äußern können. Führe ergänzend persönliche Gespräche, bei denen eine dritte Person als externer Moderator fungiert. Du kannst den ganzen Vorgang natürlich auch an eine externe Unternehmensberatung abgeben. Anschließend wertest du die Ergebnisse der Befragungen aus und passt gegebenenfalls die Zielvorgaben des Change-Managements an, damit alle im Bilde sind. Auch in der Umsetzungsphase ist es wichtig, alle Teammitglieder aktiv einzubinden. Hier hat es sich bewährt, Projektgruppen zu bilden, die gemeinsam auf Etappenziele hinarbeiten. Die Zwischenergebnisse solltet ihr gut dokumentieren und immer wieder überprüfen. Dabei liegt die größte Herausforderung für dich als Führungskraft darin, einen steten Informationsfluss und offenen Meinungsaustausch in Gang zu halten. Viele Mitarbeitende trauen sich nämlich nicht, ehrlich zuzugeben, wenn etwas nicht optimal läuft. Rede aber nicht nur über Probleme, sondern auch über die Erfolge. Das motiviert alle Beteiligten, sich weiter in den Veränderungsprozess einzubringen. Trotz aller Umsicht läuft natürlich nicht immer alles reibungslos. Schauen wir uns im nächsten Abschnitt an, wie du auch akute Probleme durch achtsame Kommunikation löst. Kommunikation und Problemlösung. Konstruktive Gesprächsrunden organisieren. Ein Unternehmen zu leiten ist kein Kunststück. Zumindest solange alles nach Plan läuft. Die wahre Führungsqualität zeigt sich, wenn der übliche Workflow gestört oder unterbrochen wird. Egal, ob es um Finanzknappheit oder knifflige Nachfragen geht, Problemlösen ist Chefsache. Vor allem dringende Baustellen solltest du immer von Angesicht zu Angesicht klären, statt dich in nervenaufreibendem E-Mail-Pingpong zu verstricken. Mündlich zu kommunizieren hat außerdem den Vorteil, dass durch Gestik, Mimik und Stimme auch emotionale Botschaften übermittelt werden. So lassen sich Missverständnisse aus dem Weg räumen und das gegenseitige Verständnis nimmt zu. Damit sich Probleme gar nicht erst anstauen, solltet ihr regelmäßige Gesprächsrunden veranstalten, die allen Mitarbeitenden offen stehen. Als Führungskraft ist es deine Aufgabe, für den reibungslosen Ablauf dieser Gespräche zu sorgen. Verteile die Tagesordnung möglichst schon im Vorfeld, damit sich alle Teilnehmenden optimal vorbereiten können. Kommuniziere das Ziel der angesetzten Besprechung stets klar und präzise. Schreibst du zum Beispiel nur Etat für das kommende Rechnungsjahr, erwarten die meisten vermutlich eine Informationsveranstaltung zu den Finanzen des nächsten Jahres. Wenn du aber willst, dass jedes Ressort seinen Geldbedarf offenlegt, betitelst du die Besprechung besser mit Mittelbedarf der einzelnen Ressorts im kommenden Rechnungsjahr. Für ein positives Gesprächsklima ist es wichtig, das Meeting auch logistisch gut zu organisieren. Sind alle technischen Hilfsmittel wie Projektor, Flipchart oder Whiteboard vorhanden und funktionsfähig? Gibt es ausreichend Snacks und Getränke? Passt die Raumtemperatur? Stimmt die Belüftung? Sorge dafür, dass an alles gedacht ist. So fühlen sich alle wohl und das Meeting kann pünktlich starten. Als Führungskraft fällt dir in der Regel die Rolle der Gesprächsleitung zu. Du achtest darauf, dass alle gleichberechtigt zu Wort kommen, dass die Tagesordnung eingehalten wird und dein Team keine Zeit mit Kleinigkeiten verplempert. Ernenne auch einen Schriftführer, der während der gesamten Sitzung Protokoll führt. Gegen Ende lässt du die Gesprächsergebnisse noch einmal stichpunktartig vortragen und von allen Anwesenden bestätigen. Wenden wir uns nun einem weiteren wichtigen Aufgabenfeld von Führungskräften zu: die Einstellung und Einarbeitung von neuen Teammitgliedern. Kommunikation und Personalmanagement. Mitarbeitergespräche richtig führen. Zu den vielfältigen Aufgaben einer Führungskraft gehört auch das Personalmanagement. Eine nicht zu unterschätzende Verantwortung, denn die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens steht und fällt mit seiner Belegschaft. Gerade bei der Besetzung von Posten ist daher größte Sorgfalt geboten. Setze dich schon im Vorfeld eines Bewerbungsgesprächs intensiv mit den Unterlagen der Bewerberin auseinander. Sind sie vollständig? Gibt es irgendwo im Lebenslauf Lücken oder Unklarheiten? Dann überlegst du, welche Form des Bewerbungsgesprächs für deine Zwecke am besten geeignet ist. Eher ein offenes, informelles Gespräch? Oder ein standardisiertes Format auf Basis eines Fragenkatalogs? Vielleicht eine Mischform aus beidem? Bei der offenen Form solltest du aufpassen, dass das Gespräch nicht zu einer belanglosen Plauderei gerät. Bei der standardisierten Form hingegen besteht die Gefahr, dass die zwischenmenschlichen Qualitäten des Bewerbers nicht zur Geltung kommen. In beiden Fällen ist es wichtig, dass die Bewerber ausreichend zu Wort kommen, Fragen stellen können und ein realistisches Bild der fachlichen und sozialen Anforderungen der ausgeschriebenen Stelle bekommen. Nach dem Gespräch notierst du deine Eindrücke, am besten sofort, wenn sie noch frisch sind. Verwende dazu ein extra dafür angelegtes Dokument. Ein solcher Bewerberbogen ist nicht nur eine hervorragende Gedächtnisstütze, sondern sorgt auch für bessere Vergleichbarkeit, wenn es viele Bewerber gibt. Hat der neue Kollege den Arbeitsvertrag unterschrieben, ist es an dir, den Einarbeitungsprozess einzuleiten und zu überwachen. Gib eurem Neuzugang einen umfassenden Überblick über die Struktur des Unternehmens und biete regelmäßige Feedbackgespräche an, in denen du ihm rückmeldest, was gut läuft und wo Entwicklungspotenzial besteht. Nur so können beide Seiten nach Ablauf der Probezeit realistisch beurteilen, ob eine weitere Zusammenarbeit sinnvoll ist. Vergiss auch die soziale Komponente nicht. Immerhin hängt die Arbeitsmotivation oft direkt von einem positiven Verhältnis zu den Kollegen ab. Organisiere doch einen kleinen Umtrunk, damit das neue Teammitglied seinen Einstand geben und in entspannter Atmosphäre das Team kennenlernen kann. Leider gehören zum Personalmanagement auch weniger angenehme Gesprächssituationen, wie das sogenannte Fürsorgegespräch, das Abmahnungsgespräch und das Trennungsgespräch. Als Arbeitgeber trägst du deinen Angestellten gegenüber eine gesetzliche Fürsorgepflicht. Heißt im Klartext, wenn du den Eindruck hast, dass Mitarbeitende gesundheitliche Probleme haben, unter zu hoher Arbeitsbelastung leiden oder privat unter Druck stehen, musst du intervenieren. Ziel des Fürsorgegesprächs ist es, gemeinsam eine Lösung zu finden, etwa in Form einer Krankschreibung oder anderer unterstützender Maßnahmen. Das offizielle Abmahnungsgespräch steht an, wenn Mitarbeitende ihren Aufgaben nicht nachkommen oder sie vertragswidrig verhalten. Wichtig dabei ist, der Person ihr Fehlverhalten vor Augen zu führen und sie darüber zu informieren, dass mehrfache Abmahnungen zur Kündigung führen können. Sollte es trotz aller Bemühungen zur Kündigung kommen, ist deine Aufgabe als Führungskraft, der betreffenden Person im Trennungsgespräch nachvollziehbar zu erklären, warum du die Zusammenarbeit beendest. Im Idealfall bleiben dir fähige Mitarbeitende natürlich möglichst lange erhalten. Wie du deine Leute motivierst und bei der Stange hältst, darum geht es im nächsten Abschnitt. Kommunikation und Motivation. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Das persönliche Gespräch ist ohne Frage eines der wirkungsvollsten Führungsmittel im modernen Unternehmen. Neben der reinen Informationsvermittlung dienen diese Gespräche vor allem dazu, die Mitarbeitenden zu motivieren. Motivation ist ein kaum zu unterschätzender Erfolgsfaktor. Angestellte, die sich aus innerem Antrieb für ihr Unternehmen einsetzen, bringen langfristig mehr Leistung als solche, die sich nur für Sozialversicherung und Gehaltschecks zur Arbeit quälen. Aber wie motivierst du deine Mitarbeitenden? Ein echter Motivationsbooster ist ehrliche Wertschätzung. Würdige auch kleinere Verdienste deiner Mitarbeitenden mit anerkennenden Worten. aber hüte dich vor Übertreibungen und unnötigem Süßholzraspeln. Nur angemessenes Lob, das von Herzen kommt, wirkt glaubwürdig. Außergewöhnliche Leistungen verdienen eine besondere Auszeichnung, am besten in einem offiziellen Rahmen, etwa bei einer Mitarbeiterversammlung oder in einem formellen Mitarbeitergespräch. Verlass dich dabei nicht allein auf schöne Worte, sondern setze mit einer Urkunde, einer Beförderung oder einer anderen sachlichen Anerkennung ein Zeichen. Ebenfalls motivierend ist persönliche Anteilnahme. Erkundige dich gelegentlich nach dem Wohlbefinden der Familie oder frage deine Mitarbeitenden nach ihren Interessen. Das stärkt euer Vertrauensverhältnis und gibt ihnen das Gefühl, dass du sie auch auf menschlicher Ebene schätzt. Je mehr das Vertrauen zwischen dir und deinen Leuten wächst, desto mehr engagieren sich die Mitarbeitenden und desto weniger musst du kontrollieren. Beide Parteien sparen Zeit und Nerven und können sich ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren. Übrigens, ein großzügiger Vertrauensvorschuss kann Wunder wirken. Betraue eine Person in deinem Team mit einer besonders verantwortungsvollen Aufgabe. Damit signalisierst du ihr unmissverständlich: Ich sehe deine Qualitäten und traue dir auch anspruchsvolle Dinge zu. Die betreffende Person wird sich geehrt fühlen und sich besonders viel Mühe geben, sich deines Vertrauens würdig zu erweisen. Löst sie die Aufgabe zu deiner Zufriedenheit, stärkt das wiederum dein Vertrauen in ihre Fähigkeiten. So schaffst du eine Kultur des Vertrauens, die zum ständigen Motivationsgenerator und Leistungsgarant wird. Egal in welcher Gesprächssituation du dich befindest, einige grundsätzliche Tipps zu Sprache und Formulierung gelten immer. Um sie geht es im nächsten Abschnitt. Sag es, wie es ist. Der Ton macht die Musik. Sprache ist mächtig. Achtsam angewendet, beugt sie unangenehmen Auseinandersetzungen vor und schafft ein entspanntes Betriebsklima, in dem sich Kompetenz und Kreativität frei entfalten können. Umgekehrt kann eine unbedachte Äußerung schnell für böses Blut sorgen. Was du als Führungskraft dagegen tun kannst? Gehe mit gutem Beispiel voran. Achte auf klare, bildhafte Sprache und verzichte auf vage Formulierungen im Konjunktiv. Statt "man würde meinen, das könnte klappen", sage mit fester Stimme "ich bin sicher, dass das klappt". Verzichte auf komplizierte Fachwörter und trendy klingende Anglizismen und Abkürzungen. Wichtige Aussagen wiederholst du am besten mehrmals in anderen Worten, damit die Botschaft auch wirklich ankommt. Du könntest deinen Gesprächspartner auch bitten, das Gesagte in eigenen Worten zu wiederholen. So merkst du schnell, ob er deine Anweisungen verstanden hat oder nicht. Sei vorsichtig mit Sätzen, die mit "Sie müssen" oder "Sie sollen" beginnen. Eine Ermahnung wie "Sie müssen den aktuellen Leitfaden beachten" wirkt kontrollierend und einengend. Wesentlich ermutigender klingt "Der aktuelle Leitfaden wird Ihnen sicher helfen". Ein weiterer sprachlicher Kniff ist, negative Formulierungen durch positive Umschreibungen zu ersetzen. Der Satz "Diese Aufgabe ist überhaupt nicht schwierig" lässt sich positiv formulieren mit "Diese Aufgabe ist wirklich leicht". Aus der Aussage "Ich habe in Ihrem Text nur ein paar Fehler entdeckt" kannst du "Ihr Text ist fast fehlerfrei" machen. Solche Nuancen können einen riesigen Unterschied für das Gesprächsklima machen, weil das Unterbewusstsein negative formulierte Redewendungen automatisch mit einem negativ besetzten Inhalt auflädt. Aus dem gleichen Grund solltest du auf kooperative Ich-Botschaften setzen. Ich-Botschaften stellen die eigene Erfahrung ins Zentrum. Dadurch lassen sie Raum für abweichende Meinungen. Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob du sagst, "Mit ihrer Interpretation liegen sie falsch" oder "Ich interpretiere die Sachlage anders". Auf der Sachebene sagen beide Versionen das Gleiche aus. Allerdings wirkt die erste strenger und anklagender als die zweite. Es gibt natürlich Situationen, in denen eine Du-Botschaft angemessen ist, etwa wenn du deiner Autorität Nachdruck verleihen möchtest. Nachdem wir die mündliche Kommunikation nun ausführlich besprochen haben, schauen wir uns zum Schluss noch die Do's und Don'ts der Schriftsprache an. Kommunikation und Schriftverkehr. In der Kürze liegt die Würze. So wertvoll das persönliche Gespräch ist, Kein modernes Unternehmen kommt ohne schriftliche Kommunikation aus. Und die passiert heutzutage überwiegend digital. Das ist schneller und effizienter als die gute alte Zettelwirtschaft, bringt aber auch seine Tücken. E-Mails werden in der Eile oft gedankenloser verfasst als handschriftliche Briefe, was immer wieder zu zeitraubenden Missverständnissen führt. Hier ein paar Grundregeln für den Schriftverkehr. Die erste und wichtigste Regel ist: Fasse dich kurz. Überlege dir, was du sagen willst und streiche alle nebensächlichen Inhalte. Die Verständlichkeit eines Satzes leidet schon ab etwa 15 Wörtern. Also vermeide komplizierte Schachtelsätze und verzichte auf Füllwörter und Wiederholungen. Stell dir einfach vor, deine Nachricht müsste auf ein Warnschild passen. Da würdest du auch keinen Roman schreiben, sondern kurz und prägnant zum Punkt kommen. Bei Brand nicht benutzen. Prägnante Formulierungen sind nicht nur besser verständlich, sie zwingen dich als Verfasser auch dazu, strukturierter zu denken und dich auf das Wesentliche zu besinnen. Kommen wir zur zweiten Regel im Schriftverkehr. Passe den Sprachduktus an Textart und Zielgruppe an. Der Sprachduktus einer Mitteilung richtet sich danach, ob es sich um einen informativen Sachtext oder einen gefühlsbetonten, motivierenden Text handelt. Für Sachtexte bietet sich eine einfache, schnörkellose Sprache an, während gefühlsbetonte Texte gut ein paar schmückende Adjektive vertragen können. Verzichte am besten auf unnötige Fremdwörter. Du willst ja, dass dich alle verstehen. Regel Nummer 3: Eine klare Gliederung erhöht die Lesemotivation. Kein Mensch hat Lust, sich durch elendlange Textbrocken zu arbeiten. Unterteile deinen Text lieber in gut verdauliche Häppchen, etwa mit Hilfe aussagekräftiger Zwischenüberschriften. Hebe wichtige Wörter und Passagen durch Fettdruck hervor und füge erläuternde Grafiken hinzu. Je besser dein Text strukturiert und aufbereitet ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass andere ihn bis zum Ende lesen. So viel dürfte jetzt klar sein. Gelungene Kommunikation ist die Grundlage von erfolgreichem Führen. Das oberste Gebot dabei ist Deutlichkeit. Drücke dich klar und einfach aus, denn Missverständnisse kosten Zeit und behindern den Betriebsablauf. Finde außerdem die richtige Balance zwischen autoritärem Anleiten und demokratischem Rückversichern. Wenn du deinen Mitarbeitenden dann noch Wertschätzung und Vertrauen entgegenbringst, steht einer erfolgreichen Zusammenarbeit nichts mehr im Weg. Damit wären wir am Ende unseres Blinks zu erfolgreich kommunizieren als Führungskraft. Ich hoffe, du konntest ein paar Anregungen mitnehmen, die deinen Arbeitsalltag in Zukunft bereichern werden. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.